HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
And when you're a star, they like to do it. You can do anything. Grab them by the pussy.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Es ist absurd, auch nur daran zu denken, ich hätte dafür bezahlen müssen, mit einer Frau Sex zu haben. Das ist mir nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben passiert.
Neanche una sola volta nella vita.
Was soll ich denn machen? Das ist nun mal meine Natur.
Präsident Kennedy führte mich an die Bettkante und ich verlor meine Jungfräulichkeit.
My virginity.
Ich kann halt lieben nur.
He was an aristocrat.
Er kam aus Neuenglands Geldadel und nahm sich Frauen wie Bonbons aus einer Naschdose.
Frauen und Schwärme, wie Motten das Licht.
Die Brigitte ist fantastisch, ja. Sie lässt mich leben. Also ich kann jede Nacht ausgehen mit einer anderen Frau. Ich habe auch schon Mädels nach Hause gebracht, wo sie da war. Hat sie sogar geholfen, die Mädels auszuziehen für mich. Ich finde das so süß.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
In den Vereinigten Staaten gibt es viele große Filmstars und Models. Und 90% davon gehen durch die verschiedenen Betten der Regisseure, Produzenten, Direktoren. Niemand macht daraus eine große Affäre.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und das ist meine Welt und sonst gar nichts.
Hey, when you're a star, they like to do it. You can do anything. Grab them by the pussy. Do anything.
Ja, und nun also Trump. Wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, dann würde keine amerikanische Frau mehr Donald Trump wählen und er hätte die Wahl jetzt schon verloren. Da aber selten alles mit rechten Dingen zugeht, liegt er nur in den Umfragen etwas weiter zurück und alle, die ihn ohnehin nie wählen würden, sind noch etwas empörter als zuvor. Selbst seinen Gegnern dürfte aufgefallen sein, dass die frauenverachtenden Behauptungen des damals noch jüngeren Trump im Ton ekelhaft, in der Sache aber nicht ganz realitätsfremd erscheinen. Reiche und mächtige Männer können noch so unansehnlich sein, noch so vulgär und noch so auftrumpfend auftreten. Es gibt immer eine Schar von unterwürfigen Männchen und vor allem paarungswilligen Weibchen, die ihnen zu Füßen liegen. Models und Schauspielerinnen stehen da geradezu Schlange. Macht ist ein starkes Aphrodisiakum, sagt Henry Kissinger. Und wenn einer wie Trump hemmungslos und aggressiv nichts anderes verkörpert als Durchsetzungskraft und Siegesgewissheit, dann muss er doch absolut unwiderstehlich sein, oder? Diese Thematik, hinter der dieser abgedroschene Satz steht, Macht, Macht, sexy, hat uns zu unserer heutigen Sendung inspiriert. Und die haben wir überschrieben mit dem Titel Ich krieg jede, mir kann keiner, wie unwiderstehlich sind die Hemmungslosen. Dass Trump widerlich ist und sich als hemmungslos gezeigt hat, das ist seit Tagen bekannt. Nun aber dreht sich die Geschichte weiter und der prahlende Trump wird der sexuellen Übergriffigkeit bezichtigt. Mehrere Frauen werfen ihm vor, sie gegen ihren Willen geküsst, bedrängt oder unsittlich berührt zu haben. Und warum rücken die Mädels jetzt erst damit raus? Die haben es bestimmt gewollt. Aus Washington, Sabina Fritz.
Kelly Oxford ist eine bekannte kanadische Autorin und Bloggerin. Nach den Trump-Bemerkungen veröffentlichte sie einen Aufruf im Internet. Unter dem Hashtag NotOkay forderte sie Frauen auf, von ihren ersten sexuellen Belästigungen zu erzählen. Ich fange an, schrieb sie. Ein alter Mann im Bus fasste mir unter den Rock und lachte. Ich war 12. Ihr Aufruf brach eine Lawine los. Ich bekam fast jede Sekunde eine Nachricht, sagte sie. Nachrichten wie diese. Ich war 14, als mich mein Stiefvater begrapschte. Es dauerte 2 Jahre. Ein Schulkamerad zog mein T-Shirt hoch. Ich schrie, der Lehrer sagte, ich soll nicht solche Sachen erfinden. K., 13 Jahre alt. Über 30 Millionen Reaktionen hat Kelly Oxford nach ihren Angaben auf ihren Aufruf bekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass die USA über sexuelle Belästigung an jungen Mädchen diskutieren. Der Film The Hunting Ground oder Das Jagdrevier dokumentierte im vergangenen Jahr, wie junge Mädchen auf Colleges begrapscht und im schlimmsten Fall vergewaltigt werden. Wenn wir irgendetwas etwas in Bruderschaften herausgefunden haben, war es, dass es kein Einzelfall war, sondern es passierte auch in anderen Verbindungen, sagt die Producerin des Films Amy Sirma. Die Bruderschaft Sigma Alpha Epsilon steht inzwischen für Sexual Assault Expected, sexuelle Belästigung erwartet. Doch in dem Film mussten sich die jungen, mutigen Mädchen, die an die Öffentlichkeit gingen, anhören, so sind Jungs eben, sie hätten nicht so viel trinken sollen, sie hätten es doch auch gewollt. Die Schauspielerin und Comedy-Star Amy Schumer hat in ihrem Buch Das Mädchen mit dem Rückentattoo von ihrem ersten Sex erzählt. Sie lag mit ihrem Freund im Bett und er hat sie genommen, während sie schlief.
I call it grape because it's this gray area.
Ich habe es Grape genannt, weil es ist diese Grauzone. Und ich habe diese persönliche Erfahrung geteilt, weil sich Frauen, die Ähnliches erfahren haben, dann nicht so alleine fühlen.
Feel less alone reading it.
Trump selbst versucht, seine Sprüche über Brüste, Beine und Muschis als Umkleidekabinensprüche abzutun. Doch damit kommt er nicht weit. Es gibt sehr wenige Männer, die diese Meinung teilen. Selbst ultraloyale Weggefährten wie der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, verurteilen sein frauenfeindliches Gerede. Der Sprecher der Republikaner, Paul Ryan, hat ihm öffentlich die Unterstützung entzogen. Und Sportler wie der Baseballspieler Jean Doolittle wehren sich dagegen, in einen Topf mit Grabschern geworfen zu werden.
Ich habe mein ganzes Leben in Umkleidekabinen verbracht und Mann, das sind keine Kabinensprüche.
Aber es gibt auch durchaus Amerikaner und Amerikanerinnen, die Trumps Sprüche tolerieren.
Here's the thing, he's not running to be the Pope.
Er will ja nicht Papst werden, sagt Trump-Unterstützerin Vicky Scalliero. Eine andere Verteidigungslinie, es ist 10 Jahre her oder Bill Clinton hat doch viel schlimmere Dinge getan. Doch sie sind die Minderheit, denn die USA haben eine sehr prüde Seite. Mädchen versprechen, dass sie bis zur Ehe Jungfrau bleiben. Jungs, die einem Mädchen im Kindergarten einen Kuss geben, müssen mit einem Elterngespräch rechnen. Auf der anderen Seite werden massive sexuelle Übergriffe toleriert mit den Worten, Männer sind halt so. Der Old Boys Club, der Bruderschaften oder Country Clubs hält notfalls zusammen.
So ist das. Wenn es auch immer noch Unterstützer für Trump gibt, so hätte es im Moment nicht schlimmer für ihn kommen können. 4 Wochen vor der Wahl befindet sich Amerikas Rechte im Krisenmodus, ausgelöst durch ein Video, das den noch jüngeren Trump als sexistischen Macho zeigt, der damit prahlt, was man sich als Star so alles erlauben kann, frei nach der Devise, ich krieg jede und mir kann keiner. Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist Trump erledigt? War es das für ihn?
Ja, das würde ich jetzt so frühzeitig vielleicht noch nicht sagen, aber momentan sieht es sehr, sehr schlecht für ihn aus. Er hat in Umfragen in den letzten Tagen massiv verloren. Und wenn nicht noch irgendwas Überraschendes passieren sollte, noch eine Oktoberüberraschung, ich würde sagen, dieses Video war schon eine Oktoberüberraschung, dann hat er eigentlich keine Chance mehr, weil er besonders bei den unabhängigen Wählern, also die sich zu keiner Partei gehörig fühlen und bei Frauen massiv an Unterstützung eingebüßt hat.
Und wie sieht das bei den Männern aus, bei dem männlichen Klientel der weißen Mittelschicht? Die denkt vielleicht, dass der Mann mit seinen vulgären Äußerungen gar nicht so falsch liegt, wie wir gerade eben im Beitrag gehört haben.
Das ist das Interessante, was wir in dieser Wahl sehen. Das ist so ein bisschen derselbe Effekt, den man mit Obama hatte, wo auch alle dann gesagt haben, der erste schwarze Präsident, wir sind jetzt in einem postrassistischen Zeitalter angekommen. Jetzt gibt's vielleicht die erste Frau im Weißen Haus und man könnte meinen, das feministische Zeitalter hätte angebrochen. Aber das ist wahrlich nicht so. Wenn man sich die Umfragen anguckt, momentan 48% der Männer unterstützen Donald Trump, und wenn die Frauen nicht wählen dürften, dann würde er wirklich mit großer Mehrheit ins Weiße Haus einziehen. Und da sind, glaube ich, noch Ressentiments, über die man lange Zeit nicht gesprochen hat, die sich jetzt hier wieder zeigen. Es ist besonders auffällig bei weißen Männern, die keinen College-Abschluss haben, die unterstützen Trump mit einer Rate von 68%. Und das ist auch nicht zurückgegangen nach den Äußerungen, die wir jetzt gehört haben.
Dieses sonst so puristische und auch gottesfürchtige Amerika kennt ja durchaus triebgesteuerte Eliten. Zum Beispiel Clinton und natürlich auch Kennedy oder auch Kissinger. Weshalb Trump jetzt auch auf Bill Clinton und seine Affären eindrischt, der im Gegensatz zu ihm auch gelebt habe, sagt er. Kann ihm dieser Angriff eigentlich helfen? Kann er vielleicht sogar noch damit punkten?
Ich glaube nicht, dass er damit punkten kann, weil die Geschichten sind auch schon alle durch. Und es ist auch schwer, irgendwie eine Kampagne zu fahren, indem man seine eigenen Taten damit versucht zu rechtfertigen, dass das andere auch getan haben und dann noch eben sagt, ich habe nur Worte benutzt und die anderen haben es umgesetzt und einen Tag später kommen dann die Vorwürfe, dass er genau so sexuell übergriffig geworden ist wie Bill Clinton damals. Also das ist nicht glaubwürdig und das nehmen ihm die Wähler momentan noch nicht ab.
Trump spaltet seine Partei, die eine der ältesten Parteien der Welt ist und die sich, habe heute nochmal nachgelesen, 1854 gegründet hat. Wir haben vorhin den Chef des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, gehört, der sich ihm entgegenstellt und viele andere mehr. Und Trump hat natürlich nichts Besseres zu tun, als per Twitter zurückzuschlagen. Die Republikaner versinken in diesem Chaos. Was sagt das alles über Amerikas Rechte aus?
Ja, dass die amerikanische Rechte und vor allem die republikanische Partei in einer tiefen Krise ist, dass da Flügel gegeneinander ankämpfen, die kaum mehr miteinander vereinbar sind. Die republikanische Partei wollte von Anfang an eigentlich diesen Kandidaten Trump nicht. Das sind eher so die Tea Party-Aktivisten und eben die weiße Unterschicht, die sich dann im Vorwahlkampf stark gemacht hat. Man hat sich dann versucht zu arrangieren mit dem Kandidaten Trump. Jetzt sieht man so langsam, und ich glaube, die Partei hat die ganze Zeit schon damit gerechnet, dass man die Präsidentschaftswahl sowieso nicht gewinnen kann. Jetzt kommt aber noch die Angst dazu, bei der Art und Weise, wie Trump auftritt, dass man vielleicht auch die Kongresswahlen verliert und das hätte desaströse Folgen. Und genau in dem Moment, wo die Umfragen sowas zeigen, wendet sich die Partei auf einmal von ihrem Kandidaten ab und wir haben die einmalige Situation, dass der Kandidat der Republikanischen Partei jetzt eigentlich ein Drittparteienkandidat ist.
Aber wäre es denn möglich, de facto und auch de jure Trump auf den letzten Metern zu schassen und einen neuen Präsidentschaftskandidaten ins Rennen zu schicken?
Also die Republikaner können ihn nicht feuern. Das Einzige, was sie versuchen könnten, ist, dass er sich selber, dass er selber seine Kandidatur zurückzieht und aus dem Präsidentschaftswahlkampf ausscheidet. Da gibt es dann Verfahren, dass der Parteitag der Republikaner nochmal zusammenkommen müsste und dann könnte man einen neuen Kandidaten machen. Das ist aber 3 Wochen vor der Wahl, wäre das politischer Selbstmord. In vielen Staaten laufen die Briefwahlen schon. Es läuft auch schon die vorzeitige Stimmabgabe. Also sie können jetzt schon zu den Wahllokalen gehen und abstimmen. Und die Leute machen das auch. Die Stimmzettel sind schon alle gedruckt. Da stehen die Namen drauf. Das würde Gerichtsverfahren nach sich ziehen. Das würde eine Krise dieser Wahl bedeuten. Und deswegen werden die Republikaner das wahrscheinlich nicht versuchen. Und so wie ich Trump jetzt kennengelernt habe im Wahlkampf, wird er auch seine Kandidatur nicht zurückziehen.
Professor Dr. Christian Lammert, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Haben Sie vielen Dank.
Gern hab ich die Frauen geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist. Dachte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie ja hier. Nie nahm ich die Liebe schwer. Ich liebe heiß, doch treu bin ich nicht sehr. Bin ein Mann, nicht viel dran, doch verzeih. Ich guck auch andere an.
Und ich dachte mir, nimm sie dir, dazu sind sie ja hier, die Frauen. Schöner Refrain. H2, der Tag, ich krieg jede, mir kann keiner, wie unwiderstehlich sind die Hemmungslosen. Sind mächtige Männer besonders anfällig für sexuelle Eskapaden? Woher kommt eigentlich der Glaube, Frauen stünden ihnen so selbstredend und so selbstverständlich zu wie ein Dienstwagen? Im Film Scarface sagt Al Pacino als Tony Montana, in diesem Land, gemeint ist natürlich Amerika, musst du zuerst Geld machen. Und wenn du das Geld dann hast, bekommst du die Macht. Und wenn du die Macht hast, kriegst du die Frauen. Professor Dr. Michael Berner, Sexualwissenschaftler und Klinikdirektor am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Ist das die Formel?
Naja, zweifelsohne ist es so, dass Macht und die Teilhabe an Macht, wenn nicht gar eine erotisierende Kraft hat, doch eine Welt, die ich sonst nicht mehr zur Verfügung habe. Und das übt sicherlich eine gewisse Strahlkraft auf die eine oder die andere auf. Die andere Seite ist dann natürlich, dass solche Männer natürlich gewohnt sind, an einem bestimmten Punkt alles zu bekommen, was sie möchten. Also jetzt für Herrn Trump beispielsweise, der ist schon seit 20, 30 Jahren, muss der nur mit dem Finger schnippen und bekommt eigentlich alles, was er will. Und das kann dann zu so einer gewissen Vorstellung führen, die einen dann, wenn das entsprechend ruchbar wird, natürlich auch den einen oder anderen zumindest verbalen Fehltritt tun lässt. Mhm.
Mächtige Männer sind ja nicht per se Schönheitskönige. Dennoch besitzen sie, und ich glaube, das meinen sie auch, eine gewisse Hybris, die ihresgleichen sucht, finde ich. Sind sie wirklich von sich eigentlich so überzeugt in ihrer männlichen Kraft oder verstellt vielleicht auch die Macht den realen Blick und lässt ihn trüben?
Ja, ich glaube, da kann man sich auf vielerlei Arten nähern. Eine könnte man zum Beispiel mal evolutionsbiologisch sehen. Ja, wir kommen ja eigentlich von den Primaten, sind also auch nicht ganz so viel anders wie jetzt beispielsweise eine Pavianherde oder eine Gorillasippe. Und da gibt es natürlich Menschen, die so eine Herde anführen, ja, die Alpha-Männchen. Und diese Alpha-Männchen haben extrem viel Ellenbogen, extrem viel angestellt, um an den Punkt zu bekommen, um an diesen Punkt der Macht zu kommen. Und an diesem Punkt der Macht müssen sie auch sehr viel anstellen, diesen Punkt zu verteidigen. Und das hat natürlich für die Weibchen, ja, sagen wir mal so, gesprochen wieder die Konsequenz, wenn ich mich an denen anlehne, dann habe ich die beste Position in dieser Gruppe. Und diese beste Position in der Gruppe ist wieder mit Evolutionsbiologie, dann mit sozialer Sicherheit etc. verbunden. Das heißt, das mag vielleicht evolutionsbiologisch den Punkt erklären. Das andere ist eine Machtposition, das ist wie wenn man in einem Polizeiwagen fährt. Ja, wenn Sie in einem Polizeiwagen fahren, dann besteht die Welt nur aus einer wunderschönen Ruhe und Ordnung. Alles ist so, wie es eigentlich sein sollte. Und der Mächtige, der hat, weil es ja niemand mit ihm verderben will, bekommt er die Welt so dargestellt, als ob sie ihm wirklich zu eigen wäre. Wird also mehr oder weniger zum kleinen Sonnenkönig, weil ihm auch niemand widerspricht. Und das kann dann tatsächlich auch zu dieser Verzerrung aus dem narzisstischen Gefühl von Macht und Großartigkeit führen. Und dass man sich dann einfach vielleicht manchmal auch mehr nimmt, als man eigentlich bekommen sollte.
Aber kann man denn eigentlich davon ausgehen, um im Bilde zu bleiben, dass jemand, der wie der Pavian Trump, der zwar hinterher sagt, das sei männliches Kabinengeschwätz gewesen.
Ja, das ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache mit dem Kabinengespräch. Es ist eben kein Kabinengespräch, sondern ist die klare Formulierung eines, der seine Macht und wir alle würden wahrscheinlich sagen, missbraucht an dieser Stelle. Ja, es ist also ganz weit weg von einem Kabinengespräch.
Also das passt dann dazu, was Henry Kissinger mal gesagt hat, Macht ist ein starkes Aphrodisiakum. Das bedeutet also, dass mächtige Männer einen übermäßig starken Sexualtrieb haben?
Also man müsste an dieser Stelle vielleicht jetzt nochmal, wenn man das über das Aphrodisiakum spricht, mal die Rolle der Frauen sehen. Das ist ja
da hätte ich Sie jetzt als nächstes nachgefragt. Warum halten sich ein Strauß Kahn, ein Berlusconi geliftet, gefärbt oder ein Greiser Mitterrand bis zum Ende für sexuell attraktiv, für unwiderstehlich, weil die jungen, schönen Frauen es ihnen zeigen?
Ich würde das jetzt gar nicht so unschuldig sehen. Eine Frau, die jetzt gespielen eines Berlusconi oder eines Struskans oder wie auch immer ist, die bekommt ja auch etwas davon. Die bekommt ihren Moment dann an dieser Stelle oder die entdeckt sich dann mal auf den Gesellschaftsseiten von Gala oder sonst irgendwo.
Und bekommt ihr Juwelen wahrscheinlich.
Ja eben, oder wird sie eben dafür gut bezahlt. Mhm. Ja. Oder wenn es dann länger dauert, steigt auch in der Gesellschaft entsprechend empor. Da muss man ja nur mal an die Mätressen der Sonnenkönige im alten Frankreich denken, da kann man unglaublich auch mächtige Positionen bekommen, im Mitentscheiden, wenn man dies ist. Und dann ist vielleicht manchmal eine Beziehung haben, die wie auch immer man jetzt etwas als seltsam empfinden würde, jetzt wenn man mit einem normalen, emotionalen, gefühlsmäßigen Vorstellung von Liebe, Zärtlichkeit an sowas rangehen würde, manchmal wird das einfach auch von einer gewissen Sachlichkeit hier dominiert.
Schauen wir am Ende unseres Gesprächs vielleicht nochmal auf eine mächtige Frau, auf Hillary Clinton. Macht sie sich eigentlich zur Komplizin ihres Mannes, weil sie seine Affären gedeckt und die Nebenbuhlerin vertrieben haben soll? So stellt zumindest Trump das dar und versucht eben an dieser Stelle anzugreifen.
Ja, also wenn man jetzt diese Geschichten, die über Hillary Clinton erzählt werden, die findet man ja jetzt, sag ich mal, vom moralischen Standpunkt her, sind die auch nicht eben unverwerflich. Hillary Clinton sah sicherlich, prinzipiell sind wir ein gutes, sehr erfolgreiches Team zusammen. Ich habe diesen großen Fehler an ihm, dass er einfach ja dem Sex nicht widerstehen kann. Habe ich die Möglichkeit, ich trenne mich oder ich bleibe, und wenn ich bleibe, muss ich dieses System irgendwo stützen. Dafür bekomme ich aber wiederum auch was. Und ich meine, er war Präsident, jetzt wird sie Präsidentin. So ganz unerfolgreich kann diese Strategie nicht gewesen sein. Ob das jetzt noch was mit Herzenswärme und Liebe und Sexualität, wie man es gerne hätte, zu tun hat, ist natürlich die andere Frage.
Professor Dr. Michael Berner, Sexualwissenschaftler und Klinikdirektor am Städtischen Klinikum Karlsruhe, danke. Vertiefen wir das nochmal mit Hillary Clinton, dem eiskalten Engel, der Netzwerkerin, der betrogenen Ehefrau und Komplizin ihres ehebrecherischen Mannes. Einige dieser Frauen, die mit Bill Clinton eine Affäre eingingen, wurden nicht durch ihn zerstört, sondern erst durch die Art, wie Hillary Clinton sie behandelte, meint Donald Trump, der Gegenspieler. Claudia Sauter hat sich diese Rolle der Präsidentschaftskandidatin einmal näher angeschaut.
Wenn sich jemand mit der fatalen Symbiose von Macht und Sex auskennt, dann ist es Hillary Clinton. Die Affären ihres Mannes während seiner politischen Karriere sind Legion. Bill Clinton war hinter vielen Röcken her und die Röcke ließen es sich anscheinend gerne gefallen. Wenn die Geschichten bekannt wurden, zogen jedes Mal hochbezahlte Putzkolonnen los, um die Clintons zu reinigen und den Dreck bei den Geliebten abzuladen. Hillary selber habe schon 1992 im ersten Präsidentschaftswahlkampf ihres Mannes ein Rechercheteam geführt, das die Reputation der Frauen erschüttern sollte, die sich einer Affäre mit Bill brüsteten, schreibt der weltbekannte Enthüllungsjournalist Carl Bernstein in seiner Biografie über Hillary Clinton. 1994 zahlte Bill $850.000 an eine gewisse Paula Jones. Man kann es Schweigegeld nennen. Jones sagte danach einem Reporter, Hillary Clinton ermögliche erst die sexuellen Übergriffe ihres Ehemannes, weil ihr die betroffenen Frauen völlig egal seien. Ist das womöglich einer der Gründe, warum 69% der Amerikaner der demokratischen Präsidentschaftskandidatin misstrauen? Donald Trump ist nicht der Erste, der bezweifelt, dass Hillary ihrem Bill aus reiner Liebe zur Seite stand und steht. Machtgewinn und Machterhalt für die Familie erklärt die Motive der so oft Betrogenen weitschlüssiger als selbstlose Gefühle. Aber Donald Trump überhöht den Verdacht gegen seine Konkurrentin in der ihm eigenen Art. Seine Anhänger tragen T-Shirts mit der Aufschrift »Clinton ist ein Vergewaltiger«. Ein Fernsehmoderator bot jedem $1,000, der es schafft, mit dem T-Shirt länger als 5 Sekunden in einem landesweiten Nachrichtenkanal gezeigt zu werden und $5,000, der Bill Clinton ist ein Vergewaltiger, im Fernsehen sage. Der Moderator wurde inzwischen abgelöst. Nur Hillary Clinton macht scheinbar unbeirrt weiter. Warum tut sich diese Frau das an? Was will sie überhaupt im Weißen Haus? Man fragte sich das schon, als sie ihre Kandidatur bekannt gab. Aber erst jetzt, mitten im schmutzigsten amerikanischen Wahlkampf aller Zeiten, gibt es eine plausible Antwort, um Trump zu verhindern.
Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, Sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin.
H2, der Tag. Es geht heute hier um Sex und Macht und um mächtige Männer und ihr erotisches Verhältnis zur Macht. In der Welt abgekoppelt von der übrigen da unten verfällt er, der Mächtige, offenbar leichter dem Wahn im eigenen Spiegelbild, einen Übermenschen zu erkennen, dem auf Knopfdruck alle Wünsche erfüllt werden, sexuelle, materielle, existenzielle. In dieser Welt ganz da oben lässt sich immer alles regeln, denn Geld spielt keine Rolle. Irgendwo ist immer ein Diener, eine Dienerin, immer ein Claqueur im Kreis der Entourage, immer eine Frau, die der Erotik der Macht erliegt und über all die dicken Bäuche, aufgedunsenen Gesichter und tiefen, trüben Falten hinwegsehen kann. Erst all das macht diese Männer groß. Rainer Dachselt hat seinen Blick auf die Entourage der Hemmungslosen gerichtet.
Wir waren gewarnt. Ein Egozentriker ist der Mann, aufbrausend, unberechenbar und unerträglich selbstverliebt. Andererseits waren wir ganz froh, den bekannten Schauspieler für einen Revueabend in Frankfurt gewinnen zu können. Er kam, die Proben verliefen reibungslos und am Abend zeigte er auf der Bühne, dass er nicht zu Unrecht einer der berühmtesten Darsteller des Landes ist. Unangenehm aufgefallen waren bis dahin eher seine Begleiter, zwei unterwürfige Faktoten. Der eine gab die tatsächlichen und wahrscheinlichen Wünsche des Stars bekannt, der andere trug die Tasche, blätterte das Manuskript um und durfte den Tee reichen. Beide waren kleiner und schmächtiger als der bekannte Schauspieler. Ihr Verhältnis zu ihm ließ sich am besten beschreiben mit devotem Herumwieseln, auch nach der Vorstellung auf dem Weg ins Restaurant. Sie lobten den gelungenen Auftritt immer wieder und immer ausführlich, was der Gelobte routiniert erfreut zur Kenntnis nahm, bis sich dann zwei Frauen in den Weg stellten. Die waren ganz außer sich, den berühmten Mann einfach so auf der Straße zu treffen, beteuerten, wie großartig sie ihn fänden und durften zum Dank mit ins Lokal. An Ort und Stelle hüllte dann eine etwa 6- oder 7-köpfige Bewunderertruppe den Bewunderten ein, bestehend aus den beiden festangestellten Wieseln und zugelaufenen weiblichen Fans. Nun wurde es langsam aber sicher so grauenhaft, wie das die Warner von Anfang an befürchtet hatten. Der Star aß, trank und plauderte, die Runde sah ihm dabei zu, empfing schmachtend jedes seiner Worte, belachte seine Witze gleichmäßig schrill und versicherte ihm ständig, was er für ein toller Hecht wäre. So gleichzeitig heraus- und unterfordert, trank der Mann sich steckensteif und redete immer lauter, immer größeren Unfug. Als er kaum noch sitzen konnte, nötigte ihm eines der Wiesel eine Gitarre auf und es folgte eine gruselige Alkoholfassung eines ehemals schönen Chansons. Noch unbeschreiblicher war nur der anschließende Fanjubel. Dann ließ sich der Star zum Taxi tragen. An diesen Abend musste ich denken, während ich mir das Trump-Lester-Video ansah. Der junge Reporter Schleimbolzen Billy Bush, der den Dummschwätzer erst richtig in Fahrt bringt, das Blondchen, das ihn bewundernd lächelnd empfängt. Diese Leute sind überall auf der Welt die willigen Helfer der Hemmungslosen. Ohne die könnten die Egomanen gar nicht erst unerträglich werden. Auf jeden narzisstischen Problembären kommen 10 bis 1000 Leute, die zu seinen Füßen liegen und ihm den Eindruck vermitteln, da liege die ganze Welt. Denn die Unterwürfigen bilden einen dichten Kreis um ihren Gott, so dicht, dass dem gar nicht mehr auffällt, wenn dahinter alle die Augen verdrehen. Und darum erscheinen die Egomanen auch so unangreifbar. Auf sich gestellt wären sie wohl bald ausgestorben, aber die Schleimer, die Fanweibchen, die Wiesel, die wachsen immer nach. Die sind unsterblich.
Und wer in begehrte Ämter aufsteigt, erhöht schlagartig seine Attraktivität. Zuvor unerreichbare schöne junge Frauen rücken plötzlich in greifbare Nähe. So ging es auch Herrn Trump, Donald, der sich in seinem goldschimmernden Trump Tower in New York einen riesigen Spiegel anbringen ließ und auf die Frage, wen er da bewundere, zu wem er aufschaue, antwortete: Ich schaue mich im Spiegel an. Das klingt nach Narziss, dem goldgelockten Jüngling, der alle verschmäht, entzückt von sich selbst ist und der schließlich beim Blick in den Teich und beim Versuch, sein Spiegelbild zu küssen, im Wasser ertrinkt, der Arme. Professor Rainer Thaller, Psychiater, Chefarzt der Klinik Maria Ebene in Österreich und Autor des Buchs Die Narzissmusfalle. Ist Trump ein Narzisst?
Man muss als Psychiater mit Ferndiagnosen natürlich immer vorsichtig sein, aber das ganze Verhalten, das er an den Tag legt, das drängt natürlich diese Diagnose auf, denn Narzissmus ist gekennzeichnet durch die 5 großen E. Egozentrik, ich glaube, das lebt er vor. Ich, icher am ichsten, er ist eine Ego-AG in Reinskultur. Das zweite, Eigensucht, er bezieht alles auf sich. Ich glaube, das ist auch aus seinen ganzen Reden und aus seinen Äußerungen und Ansichten ersichtlich. Das dritte E ist, und das glaube ich ist seine Schwäche, ist die Empfindlichkeit. Also er ist extrem kränkbar, darauf stellt man ja auch ab. Die Hillary Clinton ist ja auch so gebrieft worden, dass man sagt, sie muss auf seine Irritierbarkeit, auf seine Empfindlichkeit in den Diskussionen abzielen. Das vierte E ist der Empathiemangel, er kann sich nicht in andere hineinfühlen. Und das fünfte E schließlich, das ist die Entwertung anderer. Und die kommt ja in all seinen Äußerungen zum Tragen, nämlich, dass er eben gegen Ausländer, gegen Muslims, gegen Frauen eine Haltung zutage legt, die also nichts mehr mit Wertschätzung und mit Menschenwürde zu tun hat. Sodass ich also schon meine, aus seinem Verhalten zumindest lebt er alles vor, was einen Narzissten in seiner schlichteren Ausführungen kennzeichnet.
Ist Narzissmus denn eigentlich auch immer eine Störung und daher krankhaft?
Keinesfalls, ein gewisses Maß an Narzissmus brauchen wir alle. Ich denke, das ist auch ein Kennzeichen der heutigen Zeit, dass der Narzissmus demokratisch geworden ist. Er war ja früher nur dem Mächtigen, den Reichen vorbehalten. Heute ist jeder ein Stück weit narzisstisch und das ist gut so. Das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Aber wenn der Narzissmus zu viel wird, wenn man ihn auf Kosten anderer rauslebt, dann weist das ja darauf hin, dass man im Prinzip selbst ein Mensch ohne viel Selbstbewusstsein ist. Das unterstelle ich jetzt auch einmal Donald Trump, und dementsprechend brauche ich diese äußere Fassade, diese Bewunderung von anderen, und dementsprechend muss ich mich auf Kosten anderer wichtig machen. Das ist so die Psychologie, die auch der Einäugige hat. Der bleibt ja nur dann König, wenn alle um ihn herum Blinde sind, und Donald Trump macht, glaube ich, schon sehr viele Menschen sozusagen zu Behinderten, und das ist etwas, was man ihm, glaube ich, an seinem Narzissmus schon ankreiden kann.
Einige Psychologen glauben, dass manche Berufsgruppen besonders häufig von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, sage ich mal, betroffen sind. Die eben erwähnten Politiker fallen darunter, aber auch Banker, Manager. Wie sehen Sie das?
Das ist zweifelsohne so. Ich denke, man muss hier aber sogar die Politiker im Allgemeinen ein bisschen in Schutz nehmen, weil ein Politiker, der muss sich ja heute sehr vielen Kränkungen, Entwertungen, Beleidigungen stellen, und das würde ein Narzisst eigentlich nicht tun, das würde er nicht aushalten. Also ich glaube, die Politiker haben sonst keinen guten Ruf, das wissen wir ja, aber Narzissten sind unter ihnen eher selten vertreten. Sehr wohl finden wir Narzissten in Führungsberufen. Narzissmus ist ja durchaus auch lange Zeit eine Karriereförderung, wenn man eben begeisterungsfähig ist, durchsetzungsfähig, an sich glaubt, keine Rücksicht nimmt auf die anderen. Im Lauf der Zeit wird der Narzissmus aber zum Karrierehindernis, wenn man nämlich abhebt, wenn man von sich selbst so überzeugt ist, dass man keine anderen Götter mehr neben sich duldet, wenn andere Meinungen, Alternative als Majestätsbeleidigungen empfunden werden, dann wird es für den Narzissten allmählich irreal, dann wird es um ihn einsam, und dann kommt es in vielen, vielen Fällen auch zum Absturz.
Ich bin ganz sicher, es ist Ihnen aufgefallen, dass wir immer von den Männern sprechen. Ist Narzissmus ein männliches Phänomen?
Die Wissenschaft gibt darauf eine klare Antwort. Sie sagt, dass Narzissmus ursprünglich in einer Häufigkeit von 70-30 zugunsten, oder man müsste vielleicht sagen, zu Ungunsten der Männer verteilt war. Heute geht man von 60-40 aus, also es kommt auch hier zu einer gewissen Emanzipation. Aber ich glaube, das ist nicht einmal so der entscheidende Punkt. Der liegt nämlich wo ganz anders. Der männliche Narzissmus ist unangenehm. Der ist sehr aggressiv, der ist sehr entwertend, wie es Donald Trump eben vorlebt. Der weibliche Narzissmus hingegen ist eher etwas kokettierend, so nach dem Motto Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land. Das ist zwar manchmal auch etwas, was uns ärgert, aber es ist nichts Aggressives, es ist nichts Entwertendes, es ist eher eine angenehme Form des Narzissmus.
Und heißt das auch, dass beispielsweise von einer mächtigen Frau man vermutlich nicht von der Erotik der Macht sprechen würde?
Ich glaube schon, dass wir das durchaus auch finden. Es gibt ja in der Geschichte viele solche Gestalten. Ich nenne Katharina die Große von Russland oder ich nenne die Witwe von Mao Zedong. Das waren, glaube ich, schon stark narzisstische Persönlichkeiten. Aber die sind unter den Männern häufiger zu treffen. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass die großen Diktatoren der Menschheit, die waren ja nicht geisteskrank, wie wir das immer sagen, beginnend von Nero über Ivan den Schrecklichen bis herauf zu Pol Pot, Adolf Hitler, Josef Stalin, sondern das waren alles bösartige Narzissten, die man bei dem bösartigen Narzissmus, den man bei Frauen zweifelsohne weniger häufig findet.
Berlusconi beispielsweise war ein falscher 50er, aber die Frauen haben ihn gewählt, weil er das Musterbeispiel eines potenten und auch durchaus narzisstischen Mannes war. Ich glaube, die Merkmale, die Sie aufgeführt haben, die könnte man auch auf ihn übertragen. Bei Trump wissen wir noch nicht genau, was hinten rauskommt, aber auch er ein Narzisst. Was macht diese Männer so anziehend für ihre Wähler, für ihre Bewunderer und natürlich für die Frauen?
Das erzählt uns eigentlich schon der klassische Mythos von Narcissus, diesem schönen Jüngling, der völlig beziehungsunfähig war, als ein Autist würde man heute sagen, aber der eine unglaubliche Faszination ausgestrahlt hat, der von betörender Schönheit war und in den sich die ganze damalige Welt verliebt hat. Und ich denke, beim Narzissen des heutigen Typus ist es vor allem die Macht, mit der er auftritt, aber es spielt unbewusst sicher auch eine gewisse Rolle, die Angst, die man vor solchen Menschen hat. Und wir sprechen dann in der Psychologie von der Identifikation mit dem Aggressor. Das heißt, man fürchtet jemanden. Ich glaube auch, dass viele der potenziellen Wähler von Donald Trump im Prinzip ihn nicht mögen, ihn ablehnen, aber ihre eigene Angst so bewältigen, dass sie sich mit ihm identifizieren und ihn wählen.
Aber möglicherweise könnte es auch sein, dass Trump seine Wähler, vor allem weiße Männer der Unter- und Mittelschicht, an ihrem eigenen Narzissmus packt und ihnen die Botschaft vermittelt, also ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. Ich sorge dafür, dass sich die Welt uns anpasst. I make America great again. Ist es das vielleicht auch?
Das glaube ich, dass das durchaus eine Möglichkeit ist. Man muss allerdings bei den Narzissten bedenken, sie dulden niemand anderen neben sich. Sie wollen also schon ihr eigenes Ego ausleben und nehmen nicht so viel Rücksicht auf andere Menschen. Aber dass er durchaus etwas versinnbildlicht, was heute zu einem Ideal geworden ist, das liegt natürlich auf der Hand. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Narzissmus war ursprünglich eine Sünde und nur wenigen vorbehalten. Später ist er dann zur psychischen Störung erklärt worden und heute ist ein gesellschaftliches Ideal. Die Menschen wollen narzisstisch sein. Das sehen wir in tausenden von kleinen Beispielen. Also etwa, wenn das Selfie, das Ich, das mit einer hohen Zehnerpotenz am häufigsten fotografierte Objekt der Welt ist. Das sehen wir in den Bankenkrisen, wo man typisch narzisstische Scheinwerte aufgebaut hat, die dann zusammengebrochen sind. Und in vielen, vielen anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, also dass viele potenzielle Trump-Wähler, um es auf den Punkt zu bringen, letztlich in ihm das verwirklicht sehen, was sie gerne sein möchten und ihn deshalb wählen, das denke ich mir, ist auch ein nicht zu unterschätzendes Motiv.
Professor Reinhard Haller, Psychiater, Chefarzt der Klinik Maria Ebene in Österreich und Autor des Buchs »Die Narzissmusfalle«.
Ich bin ein Vorstadt Casanova, weil ich hab nichts gelernt. Und doch die allerschönsten Weiber gehabt in Wien. Ich hab vielleicht ein waches Herz, aber einen festen Arsch. Ich bin nicht deppert, genau dort schauen sie hin. Immer ein Präserl in der Tasche, weil man weiß ja nie. Triff ich ein Praderschnitten, die's gern wissen will. Ich schau's nur an und weiß genau, bin alten Rentner für. Ab dem Moment ist es für mich ein Kinderspiel. Ich bin nicht weit gereist und auch mein Englisch ist nicht toll. Ich hör nur zu, bin zärtlich und verständnisvoll. Ich sag ja nie die Wahrheit, nur das, was sie hören soll. Bei mir ist keine Zaus, bei mir fühlt man sich wohl. Während ihr Alter auf dem Golfplatz umeinander guckt, in der Zeit hab ich sie dreimal schon besucht. Vor mir ist jede kniet, ich hab's bei einer jeden braucht.
hab noch aus alle Hofratsfechtern Schlampen
gemacht. H2 der Tag, ich krieg jede, mir kann keiner, wie unwiderstehlich sind die Hemmungslosen. Eine Frage, die uns heute durch den Tag treibt und bei der wir jetzt bei uns Frauen angekommen sind, ist, warum fahren vor allem junge, hübsche Frauen auf ältere, mächtige Männer ab? Weil sie bezahlt werden, sagte eben der Sexualforscher Michael Berner hier im Interview. Sie werden bezahlt für Sex und vielleicht Liebe mit Perlen und Juwelen und sie schnuppern am Geruch der Macht. Kann man das als Schmerzensgeld bezeichnen? Ja, meint unsere Kollegin Diana Zolfogari und träumt sich erst einmal in die Gedanken einer Frau mit Macht hinein.
Das Telefon klingelte, aber ich konnte nicht gleich rangehen, weil meine Nägel gerade frisch lackiert wurden. Fuß- und Fingernägel, feuerrot. Vier Jungs knieten zu meinen Füßen und zu meiner Seite, während mein schwuler Friseur mir gerade eine Kopfmassage verpasste. Jetzt hielt er mir das Telefon ans Ohr und verdrehte die Augen. Nur die Werkstatt. Der Ferrari hat neue Winterreifen, ich könne ihn abholen. Auch das noch. Ich runzelte die Stirn. Mein Stylist schrie entsetzt auf. Bella, du musst dringend Botox machen lassen. In deiner Position kann jede Falte das aus sein. Ich weiß, gab ich mürrisch lächelnd zurück. Seit meiner letzten Lippenunterspritzung konnte ich nur noch lächeln. Alles andere wäre zu schmerzhaft. Das Catering für heute Abend. Mein Mann hat den künftigen amerikanischen Präsidenten zu Gast. Was essen diese Amis? Ach, einfach Kaviar und Viagra-Schnittchen. Serviert von ganz jungen Hühnern. Wird ja sowieso eine Bunga-Bunga-Party. Bunga? Ich sitze kerzengerade im Bett. Oh Gott, was für ein Albtraum. Berlusconi. Er ist vor wenigen Tagen 80 geworden. Daran wird es wohl liegen, dass ich träume, seine Frau zu sein. Silvio B., Blaupause des derben Populisten. Blanke Brüste, Chin-Chin und nicht den Hauch Ahnung von Politik. Und damit ist er sage und schreibe viermal Ministerpräsident gewesen. Die Ehefrau an der Seite des peinlichen Paradiesvogels war unauffällig, im Sinne von nicht verdächtig. Schauspielerin, keine Porno-Vergangenheit, keine eigenen Skandale, Mutter von drei Kindern. Muss man sie bedauern? Was finden Frauen an solchen Männern? Das Online-Magazin Alpha Mann geht die Fragestellung wissenschaftlich an. Zitat: Laut einer Studie der Universität von Rochester steht die Farbe Rot bei Frauen hoch im Kurs. Wenn ein Mann ein rotes Hemd trägt, impliziert diese Farbe Macht, Stärke, Männlichkeit und Führungsqualitäten. Er küsst die Hand, so wie der Mörtel Lugner gern einmal rote Fliege zum Opernball trägt. Nur nicht vergessen, die Platin-Kreditkarte oben aus der Revertasche herausgucken zu lassen. Je männlicher das Gesicht eines Mannes ist, desto anziehender wirkt es auf Frauen, behauptet das Fachmagazin weiter. Denn dies stehe für gute Gene. Na, wenn die Gene mit ein bisschen Mammon unterfüttert sind, bestimmt. Und wenn der Kerl sonst keinen Grund zur Erpressung bietet, dann lohnt es für die Frau. Wer behauptet denn, dass Frauen, die lange Beine, beeindruckende Oberweite und Schmollmund vereinen und nicht älter als 28 sind, obendrein einen tadellosen Charakter und ein gutes Herz haben müssen? Frauen stehen auf Statussymbole und blanken Reichtum, gibt auch das Alpha-Mann-Magazin zu. Doch auch wenn man über kein dickes Bankkonto verfügt, kann man bei Frauen landen. Aber nicht, wenn man vulgäre Reden schwingt, ein alter Grabscher ist, ein hässliches Toupet trägt und sich auch noch für unwiderstehlich hält. Dann muss man schon Millionär sein. Verstanden? Es hat nichts mit Attraktivität zu tun. Es ist ein interessantes Geschäftsmodell für Frauen. In Frage kommt der Deal als Geliebte. Man muss den Alten ein, zwei Partys lang ertragen, hat aber danach das Startkapital für ein bescheidenes Jet-Set-Leben. So wie Silvios Bunga-Girl Ruby, angeblich die Nichte des ägyptischen Staatspräsidenten. Papi hat sie damals aus dem Knast geholt mit seinen guten Kontakten. Heute ist Ruby nicht mehr Table-Dancerin, sondern Millionärin. Kann irgendeine andere marokkanische Migrantin eine ähnliche Traumkarriere vorweisen? Noch schlauer, aber langwieriger ist der Ehefrauendeal. Dafür muss man locker 10, 20 Jahre durchhalten. Weggucken und fremdschämen. Aber am Ende rentiert sich die Geduld. Berlusconis zweite Ex-Frau bezieht 1,4 Millionen Euro Unterhalt pro Monat auf Lebenszeit. So lassen sich Albträume ganz gut ertragen.
Und so lässt sich ein Geschäftsmodell leben, zwar mit zwei ungleichen Partnern, aber was macht das schon, wenn die Kohle stimmt? Das Geschäftsmodell mächtige, reiche, ältere Frau und junger, hübscher Mann ist eher die Ausnahme. Und dafür gibt es Gründe, die uns vielleicht Bascha Mika erläutern kann, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, ehemalige Chefredakteurin der Taz und Autorin eines Buches, das den Titel trägt Mutprobe, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden. Ihr Fazit, Frau Mika, Männer profitieren vom Älterwerden, Frauen schadet es massiv. Woran machen Sie das fest?
Ich glaube, das kann man im Alltag überall beobachten. Die grauen Schläfen bei Männern gelten als sexy, um nur mal an einem äußeren Detail anzuknüpfen. George Clooney war schon weit über 40, als er zum Sexiest Man Alive gekürt worden ist. Stellen Sie sich das mal bei einer knapp 50-jährigen Frau vor. Also mit anderen Worten, das, was bei Frauen rein äußerlich als zunehmende Unattraktivität gilt, nämlich, dass man die Alterung der Haut sieht, dass die Figur vielleicht ein bisschen fülliger wird oder eben nicht mehr so stark konturiert ist und so weiter und so weiter. Das scheint bei Männern immer noch zu wenig auszumachen oder zumindest glauben Männer, dass das nichts ausmacht. Und wenn man sich anguckt, was das für Frauen bedeutet, um jetzt mal auf etwas anderes zu kommen als die Äußerlichkeiten. Diese Abwertung des weiblichen Älterwerdens, wofür das Äußere ja nur stellvertretend ist, das zeigt sich eben in vielen, vielen anderen Lebensbereichen. Zum Beispiel, dass es für Frauen ab 50 sehr, sehr viel schwieriger ist, nochmal einen neuen Partner zu bekommen, während das für Männer sehr viel leichter ist.
Das stimmt. Männer werden im Alter offenbar auch noch sexuell attraktiv gesehen, und zwar besonders von jungen, schönen Frauen und besonders dann, wenn sie Macht haben. Umgekehrt funktioniert das weniger. Wieso eigentlich?
Also mir ist die Motivlage von jungen Frauen, die sich an ältere Herren ranschmeißen, die ist mir relativ unverständlich, aber es gibt natürlich ganz offensichtliche Motive, die häufig eine Rolle spielen. Also selbstverständlich kann es auch mal Liebe sein. Aber ich glaube, wir können nicht einfach immer nur von einem starken Gefühl ausgehen, wenn wir feststellen, dass die Kombination junge Frau, älterer Mann gang und gäbe ist, und zwar nicht etwa nur im Promi-Bereich, dass aber umgekehrt die Konstellation ältere Frau, junger Mann heute noch ausgesprochen selten ist. Also hat das mehr Bedeutung, als einfach nur zu sagen, wo die Liebe hinfällt, und dann ist es ja egal, welches Alter welcher Partner hat. Wir müssen uns also darüber Gedanken machen, was für gesellschaftliche Muster stecken eigentlich dahinter, wenn die eine Konstellation gang und gäbe ist und die andere immer so ein bisschen einen unangenehmen Geruch mit sich bringt.
Das heißt also auch, das, was wir mit dem weiblichen Älterwerden, aber auch mit dem männlichen verbinden, ist ein, wie Sie sagen, gesellschaftliches Muster, ein gesellschaftliches Konstrukt?
Ganz genau. Denn von der Natur her altern Männer genauso wie Frauen, nur ihr Älterwerden wird schlichtweg anders bewertet. Und da muss man sagen, heißt es dann, Frauen werden alt gemacht, Männer dürfen älter werden. Und wenn es um Fragen der Macht geht, um nochmal darauf zurückzukommen, dann ist es natürlich so, dass junge Frauen sich tatsächlich häufig davon angezogen fühlen, dass ein älterer Mann sehr vieles mitbringt, was ein jüngerer Mann so noch nicht haben kann. Und das ist häufig genug Geld, Ansehen, ein Standing, vielleicht auch eine gewisse charakterliche Reife. Für junge Frauen heißt es dann, dass ihnen möglicherweise ein bestimmter Weg geebnet wird, dass sie eine Schulter haben, vielleicht auch ein Stück auf den Erfolgen eines Mannes ausruhen können. Das müssen nicht alles ungute Motive für Frauen sein. Aber dann darf das nicht nur eine Einbahnstraße sein, die Richtung Mann zielt, sondern dann muss auch für Frauen genauso umgekehrt die Möglichkeit bestehen. Und daran sieht man natürlich, dass es gesellschaftlich vorgeprägt ist und nichts mit der Natur zu tun hat.
Jetzt haben Sie eine Sache aber, glaube ich, vergessen, nämlich den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da gibt es viele Unterschiede. Aber einen wesentlichen zwischen älteren Männern und Frauen herauszuarbeiten, nämlich die Tatsache, werden jetzt Männer sofort sagen, wir sind noch lange zeugungsfähig.
Das wollte ich gerade sagen. Es gibt die Chimäre, dass es ja bei Männern so toll ist, dass sie bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind. Und niemand redet bis heute darüber, dass das natürlich kompletter Unsinn ist, dass Männer genauso zeugungsfähig sind. Denn selbst wenn sie noch potent sind, ohne Arzneimittel, ist ihr Sperma das Sperma eines alten oder älteren Mannes. Und dieses Sperma ist natürlich längst nicht mehr so gut im Sinne von gesund wie das Sperma eines jungen Mannes. Inzwischen weiß man in der Wissenschaft längst, dass das Sperma eines älteren Mannes genauso zur Gefährdung des Kindes führen kann, wie eben die älteren Eizellen von Frauen. Das nimmt sich nichts.
Da haben wir den kleinen,
wir reden nur nicht drüber.
Da haben wir den kleinen Unterschied, mindestens den einen. Wer sich nicht wehrt, endet am Herd, ist ein bekannter Satz, der auch auf einigen Postkarten steht. Aber ich meine es ernst, welches wehrhafte Konzept schwebt Ihnen vor? Hannelore Elstner hat mal gesagt, wer nicht älter werden will, muss halt früher sterben. Das kann es ja auch nicht sein.
Aber ich finde diesen Satz von Hannelore Elstner trotzdem ausgesprochen gut, weil er beinhaltet ja auch, Ladies, lasst uns doch so älter werden auf die Art und Weise, wie wir es selbstbestimmt wollen. Und das bedeutet, wir dürfen uns eben nicht von gesellschaftlichen Bildern und Konstrukten fertig machen lassen.
Kommen wir am Ende unserer Sendung noch einmal auf Donald Trump zurück. Mehrere Frauen werfen dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten jetzt vor, in der Vergangenheit sexuell übergriffig geworden zu sein. Also das heißt, die Geschichte dreht sich weiter. Da ist nicht nur der Prahler, der da im Mittelpunkt steht, mit seinen sexuellen Fantasien gefragt, sondern da steht plötzlich jemand an der Wand, der eben sexuell übergriffig geworden sein soll. Natürlich stellt sich jeder die Frage, warum kommen diese Frauen erst jetzt damit raus und machen sich quasi zum Opfer? Wie kann Frau solchen Typen den Garaus machen?
Sie haben völlig recht. Eigentlich geht es nicht, dass Frauen Männern so etwas durchgehen lassen. Man darf aber nicht vergessen, dass es für jede Frau ja auch ein Angriff auf ihre Persönlichkeit ist, dass ihre Schamgrenze auf widerliche Art und Weise durchbrochen wird, wenn so etwas passiert. Und damit dann an die Öffentlichkeit zu gehen, möglicherweise sogar vor eine Gerichtsöffentlichkeit, ist natürlich wahnsinnig schwer, weil das bedeutet ja, dass man sich ein Stück nochmal zum Opfer selbst machen muss, indem man das Ganze öffentlich macht. Daraus erwächst natürlich dann auch eine bestimmte Kraft und vor allen Dingen werden die Täter dadurch in die Schranken gewiesen. Aber es ist unendlich schwer. Aber was sich daran eben auch zeigt, ist, dass zu männlicher Macht seit Tausenden von Jahren gehört, über den weiblichen Körper zu verfügen. Und was Donald Trump zum einen schwadronierend gesagt hat, aber dann offenbar auch getan hat, ist genau das. Ich bestimme, wie die Welt zu sein hat und deswegen kann ich mir alles aneignen auf dieser Welt, wie es mir passt. Und dann sind Frauen auch nur das Objekt, das man sich einfach nehmen kann. Und das deutlich zu machen, dass männliche Macht durchbrochen werden muss, wenn wir so etwas wie Beziehungen auf Augenhöhe, Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen haben wollen.
Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, haben Sie vielen Dank. Donald Trump ist eine widerwärtige Nacktschnecke. Dieser Ansicht ist ein Parlamentarier im Parlament des australischen Bundesstaates New South Wales. Was mag der Mann eigentlich nur gemeint haben? Die Tatsache, dass eine Nacktschnecke für Gartenbesitzer ein Underdog und verhasst ist, weil sie sich über das frische Gemüse hermacht? Oder weil eine Nacktschnecke ihren Schutz verloren hat, nämlich ihr Gehäuse? Das würde dann bedeuten, dass Trump erledigt ist. Wir konnten ihn selbst nicht fragen und lassen Sie mit diesem Nacktschneckenvergleich in den Abend entschwinden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Angela Fitsch.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Was soll ich denn machen? Das ist nun mal meine Natur. Ich kann halt